Sie sind wahrscheinlich mit mir der Meinung, dass die sich hinter Silbermond nicht verstecken brauchen. Abgesehen vom Bühnenabgang, aber ansonsten sehr sicher. Und das ist auch die logische Fortsetzung von dem, was uns da eben von Mechthild Hess zitiert wurde, von Silbermond, Reisen mit leichtem Gepäck. Das können wir, glaube ich, gut nachvollziehen. Also jeder, der auf Reisen geht, überlegt sehr genau, was nimmt er mit und was lässt er zu Hause. Man möchte ja möglichst wenig verstauen müssen oder schleppen müssen. Wir sind öfters mit dem Zug unterwegs. Da versucht man alles zu vermeiden, was man nicht noch tragen muss, wenn man dann noch ein paar Mal umsteigen muss. Aber das ist ja nicht alles, nur mit leichtem Gepäck zu reisen. Man muss ja ein Ziel haben, es muss ja irgendwo hingehen. Und das ist die Antwort, was wir gerade in dem Lied gehört haben. Komm, und es ist die Zeit, wir beten an, wir sind also eingeladen, zu Gott persönlich zu kommen. Und ihm unser Herz zu geben. Und unser Herz ist nun mal auch ein, ich möchte sagen, Behältnis, das entrümpelt werden muss, ein Behältnis, wo oft eine Menge Überflüssiges drin ist, eine Menge Schrott auch drin ist. Vieles, was uns auch in Erinnerungen beschwert und was uns runterzieht. Und dann kommen wir zu diesem Gott und wir schütten unser Herz ihm aus. Und wir lassen es neu füllen. So tankt ein Mensch neu auf und so ist er unterwegs zu einem guten Ziel. Und ich wünschte mir, dass viele, viele Menschen in Weitefeld dieser Tage so ein neues Ziel ins Auge fassen und zu diesem Gott hinwollen, einfach aus der Sehnsucht heraus. Hier ist uns ein Gott vorgestellt worden, der uns wirklich bedingungslos liebt, der die Arme aufhält, wie in einem Gleichnis, über das wir dieser Tage noch reden wollen, der Vater, der seinen Sohn erwartet und da dieses Komm ganz groß auch über dem Vaterhaus, der Fassade, der Eingangstür des Vaterhauses steht. So, jetzt sind die beiden wieder da, wir können anfangen. Aber das war ja nur Vorrede, dachte, musste man noch. So. Aber das ist mir schon sehr wichtig gewesen, was ich gesagt habe. Das war nicht nur Vorrede. Von den USA geht eine Glaubensauffassung aus, die ebenso populär wie fragwürdig ist. Reiche Fernsehprediger verkünden da, Gott will, dass es uns gut geht, äußerlich gut geht. Das ist so die Parole des Prosperity Gospels, also des Wohlstandsevangeliums. Des Wohlstandsevangeliums. Es soll uns gut gehen. Wir sollen ein reich ausgestattetes Leben genießen, wenn wir Christen sind. Wird also die gute Nachricht von Jesus, das heißt das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, wird nicht nur in Anspruch genommen für die Entrümpelung, für die Vergebung von Sünden. Das ist ja das größte Problem, was wir Menschen haben, dass wir solche Altlasten mit uns herumschleppen. Jetzt versuchen wir noch, das irgendwie zu relativieren, aber spätestens, wenn wir einmal vor Gott stehen, wird uns diese Sünde zu einem Problem werden. So, da ist also Jesus gekommen, der Sündenheiland, der Sünden vergeben will. Das ist das Evangelium. Aber hier wird gesagt, nicht nur das, nicht nur für Frieden mit Gott, so wunderbar das ist, in Frieden und Eintracht mit Gott durch dieses Leben gehen zu können bis zu diesem großen Ziel, sondern da wird eben die gute Nachricht von Jesus auch für Gesundheit, für Wohlstand, für Erfolg, also dieses komfortable Leben in Anspruch genommen. Ein deutscher Vertreter dieser Bewegung geht in einem seiner Bücher so weit, dass er verfolgte Christen, derer es in unserer Zeit unglaublich viele gibt, dass er sie als Opfer ihrer eigenen, nicht ausgelebten Überzeugung bezeichnet. In anderen Worten, die sind selbst dran schuld, die hätten also die Gesetze des Glaubens, die ja Gesundheit und Erfolg garantieren würden, hätten sie nicht angewendet. Also da musste versuchen, die Fassung zu bewahren. Wenn man sich mal so ein bisschen damit auseinandersetzt, was in vielen islamischen oder kommunistischen Ländern Christen erleiden müssen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus. Und dann wird das so gesagt, eben mit Hintergrund dieser Theologie, die sind selber dran schuld, wenn sie nur richtig... Das sagt dann einer, der in einer Gesellschaft lebt, wo Religionsfreiheit herrscht und wo er nie wahrscheinlich persönlich mit diesen Problemen konfrontiert worden ist. Also Prosperity Gospel, das mag zur amerikanischen Kultur passen, so diesem American Dream, ja, zur christlichen Theologie passt es nach meiner Auffassung nicht. Der Apostel Paulus wäre ja ein Versager gewesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Da beschreibt er, wie es ihm so als Diener Gottes geht, als einer, der also sein Leben ihm, dem höchsten Jesus, zur Verfügung gestellt hat. Und dann schließt er den Gedanken mit den Worten ab, ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Also äußerlich, sagt er, geht es uns nicht so besonders. Ja, das war einer, der mit leichtem Gepäck gereist ist. Nicht nur, was seine Missionsreisen betraf. Ich glaube auch, dass er sonst nicht Geld angehäuft hatte. Jesus übrigens auch nicht, der gesagt hat, die Vögel, die setzen sich ins gemachte Nest und die Füchse haben einen ganz netten Bau. Aber ich, der Sohn des Menschen, ich weiß manchmal nicht, wo ich nachts schlafen soll, nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Also auch einer, der nicht mit Gepäck herumgelaufen ist, als es einmal um Steuergelder ging und die Frage aufkam, sollen wir dem Kaiser denn jetzt unsere Abgaben da entrichten? Da fordert Jesus einen seiner Freunde, Petrus, auf, seine Angel auszuwerfen. Und im Maul des Fisches, den er dann fängt, da findet er dann so eine Silbermünze mit dem Bild des Kaisers drauf. Und da sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also Jesus war noch nicht mal offensichtlich in der Lage, in die Tasche zu greifen und etwas. Er hatte nichts dabei. Er musste auf diese Weise dann, also diese Münze als Anschauungsbeispiel, dann aus dem Wasser ziehen. So, ich bin arm wie ein Bettler, mache doch viele reich. Also das sind ja zwei unterschiedliche Ebenen, von denen Paulus hier spricht. Wir sind als Menschen natürlich oft auf das Sichtbare fixiert. Ist ganz klar, das, was wir sehen, was unsere physischen Augen wahrnehmen, das beeindruckt sehr. Aber wir sehen oft nicht diese geistlichen Zusammenhänge. Eben das, was wir hier dieser Tage sprechen, was mit Gott zu tun hat, Gott sehen wir nicht. Und das, was er uns verspricht, das ewige Leben und so, das sehen wir noch nicht. Und da lebst du im Glauben, da lebst du in der Hoffnung, du lebst auch als Christ in einer Überzeugung, einer Glaubensüberzeugung, aber letzte Beweise kannst du nicht liefern. Und dann gibt es eben Leute, naja, vielleicht sind diese ganzen Zusagen, die wir hier in der Bibel finden, auf das Irdische gemeint und man muss also reich sein. Also der Glaube an Gesundheit, du musst gesund sein, wenn du Christ bist, sonst stimmt irgendwas nicht. Und auch der Glaube an Reichtum, das hat vielen Menschen psychisch schon schwer geschadet. Weil Leute dann natürlich grübeln und auf die Suche gehen, wo ist irgendwo bei mir noch so eine verborgene Sünde, die vielleicht noch nicht vergeben ist, aufgrund der Gott mich also straft, also krank bleiben lässt oder so. Wenn die Heilung der Geldsegen ausbleibt, dann verzweifeln viele. An so einer Auffassung kannst du zerbrechen. Ich halte das für eine gefährliche Theologie und sie ist nicht biblisch. Es ist uns nirgendwo verheißen, dass wenn wir Christ werden, dass alle Probleme gelöst sind und dass uns gut geht und dass wir eine Garantie dafür hätten, dass wenn dann ein Heilungsgebet über uns gesprochen wird, dass wir dann in jedem Falle gesund werden müssen. Da wird ja Gott geradezu instrumentalisiert. Es muss so sein. Und wenn es dann eben nicht so ist, dann liegt es eben an den Betroffenen, aber doch sicher nicht an Gott und so. Das ist eine totale Schieflage, so das Thema, dass es uns gut gehen soll, verstanden wird. Mir geht es gut. Und es gibt so wunderbare alte Lieder, mir ist wohl in dem Herrn. Das will ich 100% unterstreichen. Aber das ist eine innere Sache in allererster Linie. Und das ist etwas, was mich durchträgt bis zum Ziel. Und ich weiß, dass bei Gott einmal alle Tränen abgewischt werden. Da wird es keine Krankheiten und kein Tod und alles, das mich mehr. Aber solange wir hier in dieser unsicheren Welt leben und eben, wie ich dieser Tage schon sagte, von Sünde durchsetzten Welt unterwegs. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn hier vieles aus dem Lot läuft und da gibt es Krankheit. Auch der Apostel Paulus selber, er sprach von einem fahl im Fleisch, was auch immer das gewesen ist, und hat Gott darum gebeten. Gott sagt, lass dir doch an meiner Gnade genügen. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das ist schon alles oftmals sehr unbeständig und es sieht von außen oft sehr schwach aus. Guckt ihr uns Christen an, das ist ein schwaches Zeugnis, was wir abgeben und ein schlechtes Bild häufig auch, was wir abgeben. Wir erheben ja gar nicht den Anspruch, irgendwie etwas Besseres zu sein, aber wir leben aus der Gnade. Lass dir an meiner Gnade, an der Zuwendung eines guten Gottes, lass dir doch daran genügen. Das reicht dir. Allein, es gibt so ein schönes Lied, allein deine Gnade genügt, singt auch Silbermond nicht. Wäre wieder mal was für euch an einem dieser Abende. Allein deine Gnade genügt. Das geht genau auf diese Stelle zurück, die ich da zitiert habe, wo Paulus diese Zusage von Gott bekommen hat, lass dir an meiner Gnade genügen. So, jetzt haben wir uns ein bisschen warm geredet. Das Thema Kohle ist ein heißes Eisen, das zu behandeln sich Jesus auch des Öfteren veranlasst sah. Jetzt möchte ich uns den Text, den Bibeltext vorlesen, den ich heute Abend zugrunde legen möchte. Wir sind inzwischen im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums angelangt und ich lese uns vor Lukas Kapitel 12 von Vers 13 an. Da steht, ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus, Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen, gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er, ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen. Und ich kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt, gönne dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz anhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Hier geht es im letzten Satz um genau diesen Unterschied, den ich gerade versucht habe darzustellen. Viele häufen Besitz an, besitzen aber bei Gott nichts. Der viel größere Reichtum ist der zuletzt genannte, der bei Gott. Für Jesus sind nicht Mittel wichtig, sondern Menschen. Am Kapitelanfang Lukas 12 ist von vielen tausend die Rede. Das ist kein Betrag, sondern Bevölkerung, als sich unterdessen viele tausend der Volksmenge versammelt hatten. Jesus liebt Menschen und er war anziehend für Menschen, viele wiederum, die auf ihn hören wollten. So und mitten in diesem Haufen von Menschen steht er, der Grund dieses Volksauflaufs Jesus. Und während er so mit seinen Mitarbeitern, diesen 12 Freunden, den Jüngern, über die Zeit nach seiner Himmelfahrt redet, was denn werden würde, wenn er nicht mehr sichtbar unter ihnen sein würde, da stolpert einer aus der Menge in den Kreis der Jünger hinein und sagt, ich störe ja ungern, aber es ist wichtig, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend da gewesen sind, im Gegensatz zu dem Fragesteller, zwei Kapitel zuvor in Lukas 10, über den wir gestern geredet haben, der auch nach einem Erbe fragte. Der hat nämlich gefragt, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Ist dieser doch ein bisschen mehr diesseits orientiert. Der eine fragt nach ewigen Dingen, nicht aufrichtig, das haben wir gestern festgestellt. Und der hier, der eben fragt nach irdischen Dingen. Nun, Jesus muss sich manchmal vorgekommen sein wie die Pausenaufsicht in der Grundschule. Herr Lehrer, mein Bruder will nicht mit mir teilen. Gerade hatte Jesus vorausschauend von der Zeit der Christenverfolgung geredet. Lesen Sie mal das ganze 12. Kapitel, lesen Sie mal die Verse 11 und 12. Da geht es um dieses ernste Thema, so wie Sie mich verfolgen, so werden Sie euch auch verfolgen. Euch wird es nicht besser gehen wie mir. Das, was wir da zur Kenntnis nehmen, dass Millionen von Christen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus so schwer zu leiden haben, diskriminiert werden, geschlagen werden und sogar nicht nur eingesperrt, sondern umgebracht werden. Das ist eine Erfüllung von einer Voraussage von Jesus. Das ist das Einzige, was mich an dieser Thematik freut, dass das Wort Gottes geht in jedem Falle in Erfüllung. Das ist eine von vielen, vielen Voraussagen, die Jesus gemacht hat, die genauso eingetroffen sind, wie er das gesagt hat. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich mich darüber freue, dass Glaubensgeschwister leiden müssen. Aber es ist eine Bestätigung. Und viele, die darin leben, die sind sich dessen auch bewusst. Und Christen in China zum Beispiel, sie sagen, wir sind bereit, das Evangelium von Jesus Christus, also Chinesen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, in die muslimischen Länder, die sich hier und da öffnen, zu gehen, weil wir sind Verfolgung gewöhnt und wir sind bereit, für den Namen von Jesus zu leiden. Ich halte das für sehr beeindruckend. Nun, wie gesagt, Jesus redet also über die Christenverfolgung mit seinen Jüngern und jetzt kommt dieser Möchtegernviel mit was Wichtigem. Aber lach nicht bei einem Vortrag, wie wir ihn gestern gehört haben, wo wir uns ja auch schon so ein bisschen mit Konsum und mit den Armen in der Welt und so beschäftigt haben. Da sind wir ganz schnell wieder bei unserem Alltag. Da liest du so einen Text in der Bibel, vielleicht auch in deiner persönlichen Bibellese und ganz schnell fällst du wieder zurück oder gerätst so in das alte Fahrwasser hinein. Da bist du wieder bei Konsum, bist du wieder bei deiner Eigenliebe. Sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Zwar redet der Mann vom Teilen, aber in Wirklichkeit geht es ihm ja ums Haben, nicht ums Teilen. Der will seinen Anteil haben, der will Jesus auf seiner Seite haben. Aber wenn Jesus parteiisch wäre, dann wäre er sicherlich in die Politik gegangen. Ja? Und dann fragt er, wer hat mich als Richter oder als Erbteiler über euch eingesetzt? Jesus war gekommen als Retter, als der, der für uns ans Kreuz geht, um uns von unseren Sünden zu erlösen, stellvertretend für deine und meine Schuld, für uns zu sterben. Deswegen war Jesus gekommen. Als Richter, da wird er erst auftreten bei seinem nächsten Kommen in diese Welt, womit ich genauso fest rechne, wie das damals geschehen ist, dass er das erste Mal kam. Großes Wunder, Gott wird Mensch zu Weihnachten und wir haben diese wertvollen die Feiertage, wo wir uns da jährlich dran erinnern. Und dieser eine große Feiertag, der kann nicht datiert werden, weil er noch aussteht, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Dann kommt er als Richter. Hier fragt er also, ich bin doch nicht euer Richter, dass ich jetzt über solche Angelegenheiten hier zu entscheiden habe. Er war hier gekommen als Retter. Das andere ist eine wesentliche Botschaft der Apostel gewesen, wenn sie also die Fortsetzung dieser Evangelien hier, des Lukas-Evangeliums zum Beispiel, lesen, die Apostelgeschichte, was nach der Himmelfahrt von Jesus, was nach Pfingsten dann in Bewegung gekommen ist. Also wenn Sie sich so ein bisschen im Kirchenjahr mal weiter durch die Bibel bewegen wollen, dann müssen Sie die ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen. Ein wesentlicher Teil der Botschaft zum Beispiel des Apostel Petrus war dieser Aspekt, dass er Jesus Richter sein wird. Cornelius, so ein römischer Hauptmann, bekommt Besuch von Petrus und Petrus teilt ihm mit, er, Jesus, hat uns beauftragt, dem Volk Israel zu predigen und eindringlich zu predigen und eindringlich zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote ist. Also in der Bibel stehen nicht nur so Sätze wie Gott hat dich lieb. Das ist eine wunderbare Tatsache und das sagt uns die Bibel auch. Aber wir wollen auch zur Kenntnis nehmen, man muss ja das Ganze nehmen. Man kann sich ja nicht nur die schönen Sahnestückchen da aussuchen und alles andere völlig vernachlässigen. Das ist ein Thema, das immer wieder angesprochen wird. Das, was ich vorgelesen habe, ist Apostelgeschichte 10, 42. Jesus hat uns beauftragt, also es ist jetzt nicht eine Idee der Apostel gewesen, sondern Petrus, der ganz nah dran war, er hat diesen Auftrag von Jesus selber bekommen, eindringlich zu bezeugen und zu predigen, dass er, Jesus, der von Gott bestimmte Richter über Lebende und Tote ist. Und wie gut ist es, in diesem Leben mit gutem Gewissen und mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein, in der Aussicht, Jesus zu begegnen und die Last der Sünde los zu sein, im Herzen entrümpelt zu sein, Vergebung seiner Sünden durch das Blut von Jesus, das er am Kreuz für uns vergossen hat, in Anspruch genommen zu haben. Und die Herrlichkeit in der Gegenwart von Jesus Christus zu genießen, eine Ewigkeit lang. Nun, Jesus erzählt hier jetzt wieder eine Geschichte, die beginnt mit: Das Land eines Menschen trug viel ein. Gönnen wir ihm das? Na, es gibt Leute, die sind so arm, das Einzige, was die haben, ist Geld. Und wenn das Einzige ist, dann würde ich sagen, ich gönne es ihnen. Und wir sollten Gönner sein. Wir sollten nicht neidisch auf Leute schauen, die Geld haben. Und hier wird es auch einige geben, die ein bisschen mehr haben. Ich gönne es jedem, der sich was leisten kann, der eine schöne Urlaubsreise vielleicht jetzt in den nächsten Wochen vor sich hat, der ein ordentliches Auto fährt, das nicht ständig in die Reparatur muss und so. Es sei jedem gegönnt. Dieser Bauer hier, von dem Jesus erzählt, das ist ein Mann, der hat alles richtig gemacht. Gell? Gut, den Acker hatte er geerbt. Gut, das Saatgut, das war noch vom Vorjahr übrig. Gut, das Verhältnis von Sonne, Wind und Regen, das war ausgesprochen günstig in diesem Jahr. Dafür konnte er jeweils nichts, aber sonst hat er alles richtig gemacht. Und wenn einem sonst niemand auf die Schulter klopft, dann macht man es zur Not mal selber. Also er war recht stolz auf das, was er hatte. Was trägt Ihr Land ein? Was trägt dein Land ein? Wohnst in einem Dreifamilienhaus, hast eine Vierzylinder-BMW, machst Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel, nicht in Bayern, sondern auf Barbados. Also ich habe mich da nicht einzumischen, aber wenn allein diese Dinge Ihr Leben ausmachen und Sie sich darüber definieren, dann sind Sie auf dem besten Wege, ein Spießbürger zu sein oder zu werden. Ein Spießbürger hängt an seinen Gewohnheiten. Der hat einen äußerst engen Horizont und dieser Horizont besteht aus mein Haus, mein Herd, mein Hund. So. Das ist so das gewohnte Umfeld, das pflegen wir auch sehr, darauf sind wir stolz. Es muss ja nicht gerade eine Villa oder so sein, sondern Penthouse. Wir sind ja bescheiden. Da renoviert man, wenn die Kinder draußen sind, dass da auch keiner mehr was kaputt machen kann und so. Und dann haben wir es wieder schön und das, was wir uns so schön hergerichtet haben, das zeigen wir auch gerne vor und so. Wenn einer ein Vermögen hat, dann macht Gott ihm das auch gar nicht zum Vorwurf. Wir wollen ja nochmal schauen, was hier in Vers 15 steht. Der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, hat Jesus gesagt, auch wenn er noch so groß ist. Das heißt also, es wird ganz offensichtlich hier vorausgesetzt, dass es Menschen gibt, die reich sind. Und dass es Menschen gibt, die sozusagen im Überfluss leben. Das ist nun mal das Schicksal von manchen Leuten. Ob die deswegen zu beneiden sind, das ist eine ganz andere Frage. Carmen, eine Frau aus dem Dorf, wo ich 16 Jahre gewohnt habe, Dillenburg-Manderbach, sie erzählt von einem Erlebnis auf dem Campingplatz. Die hatten da einen wenig freundlichen Zeltnachbarn, der korpulent so ein Hawaii-Hemd füllte. Und der belehrte die Familie darüber, dass es nicht üblich sei, die Zelte so dicht nebeneinander aufzustellen. Jetzt war der Zeltplatz überfüllt und es blieb kaum eine andere Wahl. Außerdem zog dieser gestrenge Nachbar sowieso ein Stück weiter an eine sonnigere Stelle. Also der ganze Wortwechsel wäre eigentlich überflüssig gewesen. Jetzt trifft Carmen am nächsten Tag diesen Mann am Strand wieder und da kann sie sich die Frage nicht verkneifen: Na, sind Sie jetzt zufrieden? Fragt sie. Und seine Antwort ist: Zufrieden bin ich nie. Zufriedenheit hat für mich etwas mit Stillstand zu tun. Und Carmens Reaktion war: Zufriedenheit hat für mich etwas mit Bescheidenheit zu tun. Gut pariert, Carmen. beiden waren neugierig aufeinander geworden, kamen dann in ein interessantes Glaubensgespräch. Aber das ist so diese Kornbauer-Philosophie, Zufriedenheit gleich Stillstand. Ja? In dem Moment, wo du glaubst, angekommen zu sein oder wo du einfach diesen Ehrgeiz, wo der nachlässt, in dem Moment wird nichts mehr passieren, das führt wahrscheinlich sogar noch zum Rückschritt und so. Und daraus folgt, dass Raffgierige immer unter Strom stehen, weil die irgendwie nicht genug kriegen können, weil sie ständig unzufrieden sind. Und solche Zivilisationskrankheiten wie Burnout und so weiter, die kennt man aus genau unserer Gesellschaft, wo es viele, viele solcher Kornbauern gibt. Warum sind so viele Menschen um uns herum so ruhelos? Warum ist der Lebenshunger offensichtlich kaum zu stillen? Weil unser Herz so groß ist, dass alles Geld und dass alle Konsumgüter, die sich uns so anbieten, unser Herz nicht ausfüllen können. Die tiefsten Sehnsüchte, die eigentlich in uns drinstecken, die gehen über die materiellen Dinge hinaus. Denn die tiefsten Sehnsüchte sind doch die, dass wir wissen wollen, woran wir sind, was denn eigentlich Wahrheit ist. Unsere Seele hungert nach Klarheit und nach Wahrheit. Und nach Leben, nach echtem Leben, nach Beständigkeit. Der Mensch hat diesen Wunsch im Herzen, auch diese Ahnung, dass es etwas gibt, das über unseren Horizont hinausgeht. Die Bibel sagt uns, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das ist so eine offene Frage in uns, die unbeantwortet ist. Und darum ist der Mensch ständig auf der Suche. Immer, das kann man irgendwie jetzt verdrängen. Man kann versuchen, diese Frage irgendwie zur Seite zu schieben. Man kann versuchen, das mit anderen Antworten so vordergründig irgendwie zu verspachteln oder so. Aber es wird wieder aufbrechen und es wird immer wieder, spätestens dann, wenn wir in irgendwelche Krisen geraten, diese Frage kommen: Was zählt eigentlich? Womit kann ich rechnen? Was ist der Sinn von all dem hier meines Lebens? Wer diese Fragen abwürgt, der stranguliert sich selbst. Verdrängen Sie also solche wichtigen Fragen nicht. Das Herz des Menschen ist so groß, dass nur allein Gott es ausfüllen kann. Davon bin ich überzeugt. Und wie viele habe ich erlebt, wenn ich das so mitgekriegt habe, dass Menschen sich Jesus zugewandt haben, die dann plötzlich angekommen sind, die dann endlich Frieden gefunden haben, die dann die Frage nach dem Sinn beantwortet gefunden haben in Jesus Christus. Weil er, Gott, aus dessen Hand wir hervorgehen, letztendlich der Garant des Sinns in unserem Leben ist. Von ihm kommen wir, zu ihm werden wir gehen und in der Mitte sollten wir mit ihm zu tun haben, sonst fehlt uns das Wesentliche. Jetzt will ich damit nicht die diesseitigen Wünsche und Träume, die wir so haben, zerstören. Wenn ich von Bescheidenheit rede, dann will ich einfach, dass du dich an der Güte Gottes freuen kannst, damit deine Wünsche nicht in Habgier abgleiten. Sehen Sie, wir leben durch viel Gütegut, aber nicht unbedingt durch viele Güter. Die Gefahren von viel Geld sind etwa, dass Geld Neid erzeugt. Das Problem ist ja nicht alleine das Geld, das man hat, sondern noch viel mehr das Geld, das man nicht hat. Gell? Und da werden wir neidisch. Eine weitere Gefahr ist, dass es so eine Scheinsicherheit bietet. Wir meinen uns dann in jede Richtung, was also die Rente und was viele andere Versicherungen, wo man so ein Leben lang eingezahlt hat, Lebensversicherung, man meint sich tatsächlich auch, selbst im Blick auf das Leben absichern zu können. Das ist ja eine Illusion. Geld macht unser Leben nicht sicherer. Geld bewahrt uns nicht vor einem plötzlichen Autounfall oder einer Naturkatastrophe oder einer Krankheit, die zum Tod führt. Geld bietet allenfalls eine Scheinsicherheit und eine Gefahr ist, dass man meint, Geld mache unabhängig von Gott. Dann haben wir uns alles soweit selber erworben und dann sind wir eben so stolz auf alles das und meinen Gott nicht mehr zu brauchen. Da kommt ein Jude zu seinem Rabbi. Rabbi, es ist entsetzlich. Du gehst zu einem Armen, der hilft dir, wo er kann, aber dann gehst du zu einem Reichen und der sieht dich noch nicht mal. Was ist das nur mit dem Geld? Dann sagt der Rabbi, geh mal bitte da zum Fenster und schau, was du siehst. Ja, sagt er, was soll ich sehen? Ich sehe eine Frau mit einem Kinderwagen, ich sehe ein Auto vorbeifahren und so. Gut, sagt der Rabbi, jetzt komm her und jetzt stell dich mal hier vor den Spiegel. Was siehst du? Ja, Rabbi, was soll ich sehen? Ich sehe mich selbst. Ja, sagt der alte Rabbi, das ist es. Das Fenster, das ist aus Glas gemacht. Der Spiegel ist auch aus Glas gemacht. Aber kaum legst du ein wenig Silber dahinter, siehst du nur noch dich selbst. Das ist ein jüdischer Witz, der ist etwas tiefgründiger als diese oft billigen Witze, die wir uns erzählen. Da steckt ja eine Menge Wahrheit dahinter. Geld verändert den Menschen. Du steckst ein bisschen Silber dahinter und auf einmal siehst du nur noch dich und deine Ansprüche und deine Bedürfnisse. Das hat einfach einen negativen Einfluss auf unseren Charakter. Da wirst du zu einem Egoisten. Da wirst du zu einem, der anfängt zu träumen, was er sich denn alles leisten kann und wie er sein Leben noch ausstatten kann. Und die Menschlichkeit bleibt dabei oftmals auf der Strecke. Wohin jetzt also mit all dem, was eingefahren wurde? Ich werde es anlegen, beschließt der Mann. Und da es noch keine Volksbänke gibt, entscheidet er sich für Vorratskammern. Der Kornbauer hat große Pläne oder zumindest Pläne für große Hallen. Die alten will er abreißen und neue, größere bauen lassen, mehrstöckig mit Laderampe und Verwaltungsbüro. Nun, neben Neid und Scheinsicherheit sehe ich noch eine Gefahr bei der ganzen Sache. Wer viel sammelt, dem wird auch viel schlecht. In einem Silo sammelt sich schnell Ungeziefer, auch in einem Wasserdepot ist das so. Wenn Wasser nur gesammelt wird, dann stinkt es bald, es wird faul. Und das ist gefährlich, weil sich da Krankheitserreger vermehren können. Wer viel hat, der hat auch viel Ärger. Können Sie es nachvollziehen, dass Besitz Sorgen bringen? Weil du ja alles das, was du hast, irgendwie auch in Schuss halten musst. Da hast du so einen Fuhrpark mit mehreren Autos. So, da musst du also mehrmals die Reifen wechseln im Frühjahr und im Herbst. Da musst du mehrmals da immer nach dem Öl gucken und so. Je mehr du hast, desto mehr Stress hast du doch auch. Und das Paradoxe ist ja, dass du mit deinem Besitz Sorgen vorbeugen willst, in Wirklichkeit aber neue Sorgen schaffst. Je mehr du hast, desto mehr Stress hast du, desto mehr Ärger hast du mit allem, was du an materiellen Mitteln hast. Und Jesus sagte, das ist ja deprimierend, dass Rost und Motte unsere irdischen Schätze zerstört. Das ist genau dieses Kapitel, Lukas Kapitel 12. Das heißt, das ist alles vergänglich. Heutzutage rosten Autos kaum noch, aber trotzdem kommen die in die Jahre und verlieren an Wert und so weiter. Da freut man sich mal so ein paar Wochen über eine neue Wohnungseinrichtung oder ein neues Auto oder so. Aber nach wenigen Wochen ist das normal geworden und du kannst dich immer nur so ein bisschen emotional hochschrauben, wenn du dir wieder was Neues anschaffst. Aber dauerhafte Freude und diesen Frieden, den alleine Jesus Christus geben kann, den kannst du eben nicht kaufen. Das ist nicht zu erwerben durch das, was wir alles so fertig gebracht haben und uns meinen, verdient zu haben. Jürgen Werth, der viele Jahre Direktor des Evangeliumsrundfunks in Wetzlar war, erzählt von einem Freund, der Direktor bei einer großen Bank ist. Und dort ist er zuständig für Kunden, die mindestens 1 Million Barvermögen haben. Und der sagt, ich habe noch nie so viele unglückliche Menschen gesehen. Und dann gibt er der Unglücksursache auch gleich einen Namen. Er sagt, die leiden an Meerfieber. Es gibt Leute, die haben Meerfieber. Die haben so eine erste Million erwirtschaftet und im nächsten Jahr wollen sie natürlich 2 Millionen erwirtschaften. Wenn sie das erreichen sollten, dann müssen es im nächsten Jahr 5 sein. Und so steigern wir uns immer, wir wollen mehr, weil wir sehen ja, du wirst ja immer Leute sehen, die noch ein bisschen mehr haben und das willst du doch auch erreichen und so. Das ist dieser Ehrgeiz und wir stellen erneut fest, unser Herz ist nicht zu füllen ohne Gott. Und außerdem sind Sammler oft einsame Leute. Es fällt ja auf, dass der Mann in der Geschichte ganz alleine vorkommt. Wenn er redet, dann redet er nur mit sich selbst. Ja, also der einzige Freund, den er hat, ist er selbst und der ist geizig. Das ist ein wirklich blöder Umstand. Also er sagt, ich kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne dir Ruhe, iss, trink nach Herzenslust, genieße das Leben. Nun, die vielen Güter, derer er sich rühmt, die sind ja Fakt, die kann man zählen. Aber die vielen Jahre, er sagt ja zweierlei, viele, viele Güter und viele Jahre. Das weiß eben niemand von uns. Wie viel noch so in der Sanduhr, die ja ständig abläuft, oben drin ist. Wie viel da schon durchgelaufen ist, das weiß jeder von uns, wie alt er ist. Aber ich bin versorgt auf viele Jahre. Wer kann dir garantieren, dass du, wenn du es noch nicht erreicht hast, das Rentenalter erreichst? Und dann, ihr habt das gestern schon gesagt, es gibt Senioren, die auch noch meinen, unglaublich viel Zeit zu haben. Ich kann mich ja noch bekehren, wenn ich alt bin. So. Wer weiß denn, dass er 90 oder 95 oder 100 wird? Und wenn du es wirst, dann kann ich dir auch nicht garantieren, dass du dann noch klar denken kannst und in der Lage bist, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Deswegen lädt er ein, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt euer Herz nicht, sondern dann öffnet dieses Herz, entrümpelt dieses Herz und dann lasst es neu füllen von mir und fangt neu an und lasst euch diese Hoffnung vermitteln, die vom Evangelium von Jesus ausgeht. Was ist das Gegenteil von Sammeln? Das Gegenteil ist Verschwenden. Beim Sammeln und Sparen, da denken wir an morgen und wir machen uns tausend Sorgen und wir denken an uns selber, wir verlieren uns im Mehrfieberwahn. Verschwenden dagegen macht glücklich. Teilen macht reich. Hast du die Erfahrung gemacht, dass du dich selber mehr gefreut hast, wenn du etwas verschenkt hast, als der, der beschenkt worden ist? Das macht wirklich froh. Und weißt du, wenn du zum Glauben kommst an Jesus, wenn du diesen Schritt wagen solltest und vielleicht warst du dieser Tage schon so kurz davor, dass du gesagt hast, es fehlt nicht mehr viel und ich werde Christ, gab es so Leute auch in der Bibel. Manche, da hört man nichts mehr davon, die haben es eventuell nicht mehr gepackt, weil sie eben dieses Heute verpasst haben. Aber wenn du so kurz davor stehst und auch heute Abend dein Herz wieder klopft, wenn ich nachher frage, wer will heute Abend Entscheidung für Jesus treffen, dann kommst du zum Glauben und du wirst zu einem veränderten Menschen werden und du wirst Glaubenserfahrungen machen. Das Leben als Christ ist alles andere als langweilig. Das ist ja nicht so, dass du dich da nur noch zurückziehen musst und in deiner Bibel lesen musst oder gar ins Kloster gehen musst, dass du abstinent leben musst, dass du alles verkaufen musst, was du hast, dass du dein Auto nicht mehr fahren darfst, das ist doch alles Quatsch. Also es gibt in jeder Gesellschaftsschicht und es gibt auch in jede Abstufung von Reichtum gibt es Christen. Es ist auch gut, dass es die gibt. Es gibt Unternehmer, die dann sehr viel Gutes auch tun können mit dem, was sie an Kapital haben. Wie auch immer deine Ausgangssituation ist, wenn du etwas weitergibst von dem, was du empfangen hast, materielles wie auch geistliches, also dass du mit deinem Geld Missionare beispielsweise unterstützt oder auch sonstige sozialen Einrichtungen, so kannst du genauso weitergeben, verbal, wie das heute Abend die Mechthild Hess gemacht hat, indem dass du von deinem neuen Herzen und deiner Beziehung zu Jesus Christus redest. Als Jünger von Jesus wirst du im Geben niemals ärmer werden, sondern du wirst reicher werden und du wirst glücklicher werden. Sammelt euch Schätze im Himmel, sagt Jesus in diesem Kapitel hier. Dort im Himmel, da sind sie rostfrei, da sind sie krisenfrei. Sammelt euch Schätze im Himmel. Ich kann das nur wiederholen, das, was Jesus sagt. Ich kann es nur in seinem Namen noch einmal sagen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Alles das zerrinnt euch wie Sand zwischen den Fingern. Setzt niemals die erste Priorität in das, was alles vergänglich ist. Wie dumm ist das? Jesus nennt diesen Mann du Narr oder Gott sagt es zu ihm, du Narr, du Dummkopf. Du hast nicht an das Ende gedacht. Heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du gesammelt hast? Sondern sammelt Schätze im Himmel. Wie macht man das? Nun, das Vorbild ist, er ist Jesus selber. Er investierte in Menschen. Geld soll benutzt, aber nicht geliebt werden. Gott möchte, dass wir materielle Dinge benutzen und Menschen lieben. Wenn wir umgekehrt Materielles lieben, dann werden wir wahrscheinlich Menschen benutzen. Das macht uns die Politik vor, das macht uns die Wirtschaft vor, wie schamlos Menschen andere benutzen und dann wieder fallen lassen, nur um selber besser voranzukommen. Harry Truman, der 33. Präsident der USA war und sicherlich weiß, wie das Politgeschäft funktioniert, der hat gesagt, wenn du in Washington einen Freund suchst, dann kauf dir einen Hund. Auf Menschen kannst du dich da oben, wo die Luft so dünn geworden ist, kannst du dich nicht mehr verlassen. Gibt es nur Bestechung und so. Echte Freunde findest du dann kaum noch. In einer Welt, die von Egoisten bevölkert ist, kann es ja auch nur unmenschlich zugehen. Rund um den Globus müssen jeden Abend 800 Millionen Menschen mit leerem Magen schlafen gehen. Und 2 Milliarden fehlen wichtige Nährstoffe, um gesund zu leben. Nicht, dass ich, wenn ich solche Zahlen nenne, uns die Verantwortung für die ganze Welt auferlegen will. Die haben wir nicht und die könnten wir auch gar nicht tragen. Aber die Frage muss doch erlaubt sein, warum hungern denn hunderte Millionen von Menschen? Viele Kinder, die verhungern, die den morgigen Tag nicht mehr erleben werden. Liegt das an der Agrarpolitik oder am Welthandel? Sind das die Trockenheit, Dürre, Missernten, die durch den Klimawandel verursacht worden sind? Ist das Problem Nummer 1? Oder kann es auch damit zu tun haben, dass es dem Menschen an aktiver Liebe fehlt? Wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden. So heißt es in Sprüche Kapitel 22, Vers 9, denn er gibt von seinem Brot dem Geringen. Wer gütigen Augen ist, wir haben gestern schon gesagt, Augen auf im Straßenverkehr. Der Apostel Johannes im Neuen Testament bekräftigt das, wenn er sagt, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also Christen, darfst du auch daran messen, ob sie tatsächlich lieben. Und Liebe ist ein Tu-Wort, das schreibt man nach wie vor groß, aber es ist trotzdem dadurch belegt und bewiesen, dass Menschen aktiv lieben und Liebe zeigen, indem dass sie mitteilsam sind. Solange wir uns von Gott nicht von Geiz und von Egoismus und Lieblosigkeit befreien lassen, bleibt unser Glaube nur ein Lippenbekenntnis. Dann klappern wir wie Mühlen, ohne Mehl dabei zu produzieren. Dabei haben wir doch genug. Wenn wir geben, tut es uns nicht so weh, wie es denen wehtut, wenn wir nichts geben würden. Der Seelsorger und Radiomann Kurt Scherer hat gesagt, theoretisch hat wahrscheinlich niemand ein Problem mit einem Dauerauftrag im Namen der Nächstenliebe. Würden aber jeden Monat tatsächlich reale Beträge von unserem Konto abgebucht, müssten viele nochmals neu darüber nachdenken. Theoretisch finden wir das alle gut. Liebe deine Nächsten, aber wenn es dann praktisch wird und wir dann an unsere Nachbarschaft denken und so, da wird es dann plötzlich kompliziert. Ein wesentliches Kennzeichen von Liebe ist Opferbereitschaft. Und das fasst Jesus in drastische Worte, wenn er sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Hier redet Jesus von seinem eigenen Sterben. Sein Opfer am Kreuz, als er schon Tage vorher, Wochen vorher seinen Jüngern immer wieder angekündigt hat, wir werden nach Jerusalem gehen und sie werden mich anklagen und sie werden mich hinrichten. Aber ich werde nach 3 Tagen auferstehen. Da zeigt er ihnen das eigentliche Ziel seiner Mission, dass Jesus eben nicht nur Mensch geworden ist, um uns mal zu besuchen und mal zu gucken, wie es uns so geht oder einige Reden zu halten, sondern dass er gekommen ist, um Versöhnung mit Gott zu bewirken. Und größere Liebe als die, dass einer sein Leben für seine Freunde gibt, und das sind nicht nur die 12 gewesen, sondern alle, die an Jesus glauben und die ihm vertrauen, profitieren von diesem Opfer von Jesus, kann niemand geben. Was würdest du investieren für deinen Freund? Na, du sagst, ein bisschen Geld würde ich schon geben. Aber das Leben ist das Letzte, was wir geben würden. Und wahrscheinlich wären die wenigsten von uns dazu bereit. So gute Freunde haben wir dann auch wieder nicht, dass wir für sie sterben würden. Jesus war bereit und er war Gott selber aus der höchsten Würde herabgekommen in diese Welt, um sein Leben für verlorene Sünder, die es eigentlich gar nicht wert gewesen wären, aufgrund ihres Verhaltens, weil sie so viel kaputt gemacht haben, sein Leben hinzugeben für uns. Größere Liebe ist nicht vorstellbar. Und das kann man nicht einfach mal mit so einem Achselzucken abtun und sagen, ja, das ist so christliche Tradition. Das haben wir auch so im Konfirmandenunterricht gelernt oder so. Sondern es ist die wunderbarste Tatsache, die seit Jahrhunderten gepredigt wird und immer wieder Menschen in die Nachfolge von Jesus gerufen hat, die dann zu neuen Menschen wurden und genau wie wir das heute Abend gehört haben, bezeugen konnten, das Leben mit Jesus Christus lohnt sich. Es ist der beste Weg, den man gehen kann. Und ich lebe jetzt mit einem guten Gewissen vor Gott und meinen Mitmenschen. Und ich habe den Sinn meines Lebens gefunden. Das hat Jesus dadurch getan, dass er das, was er hatte, wie gesagt, Geld hat er nicht zu bieten gehabt, aber was er hatte, sein Leben für uns gegeben hat, damit wir leben können. Er starb für uns, damit wir leben können. Welch ein Tausch. Aber ohne ihn haben wir keine Chance. Ohne ihn wären wir verloren. Und deswegen lade ich ein, Jesus zu vertrauen. Das ist wirklich der denkbar stärkste Ausdruck für Liebe in der Geschichte der Menschheit, die er am Kreuz bewiesen hat. Und er ist einmalig. Das, was Jesus für uns getan hat, das können wir nicht nachmachen und das müssen wir auch gar nicht nachmachen. Ich habe das gestern gesagt, das, was er getan hat, reicht. Wir müssen nicht durch irgendwelche religiösen Anstrengungen meinen, das Ganze noch irgendwie vervollständigen zu müssen. Aber von Jesus lernen das können und das sollen wir wohl. Du kannst vielleicht so auf den Punkt bringen, die Gemeinde entstand aus einer Tat der Liebe und sie besteht aus Taten der Liebe. Daran sollen wir Jünger erkannt werden, dass wir Liebe untereinander haben, so sagt Jesus in Johannes 13. Das ist das Echtheitszeichen seiner Nachfolger. Jesus hat den Grund für eine ganze Bewegung gelegt, an der du teilhaben kannst. Und ich hoffe, dass das spürbar ist, auch hier bei euch im Dardener Land. Die Liebe ist so zentral für Gott und für die neutestamentliche Gemeinde, dass wir ohne sie gar keinen Anspruch darauf haben, uns Jünger von Jesus zu nennen. Der reiche Kornbauer hat ans Abgeben nicht gedacht, aber du solltest daran denken. Hilf, beschenke, lade ein zu dieser Zeltwoche, es ist Halbzeit gerade mal. Es sind noch 5 Abende, die jetzt noch vor uns liegen, wo Menschen im Herzen berührt werden können von der Botschaft Gottes. Lass dich zu solchen Menschen schicken, deren Scheunen und deren Herzen leer sind. Nun zum Schluss musste der Kornbauer abgeben, zuerst den Löffel und dann alles andere auch. Dann war das so eine Wohnungsauflösung, wie du sie 3-mal vorgenommen hast, Mechthild. Viel Zeug, was jetzt da irgendwie unter die Erben verteilt wird. Da er aber offensichtlich alleine lebte, keine Ahnung, wie er das dann bekommen hat, ja. Ist übrigens bei dir auch so. Alles, was wir, ihr und ich jetzt besitzen, gehört in spätestens 100, wahrscheinlich weniger, 90 Jahren irgendjemand anderem. Alles, was du hast, gehört in 100 Jahren irgendjemand anderem. So, also der hat alles abgeben müssen. Was sind die häufigsten Todesursachen bei Reichen? Auf Platz 1 steht der Herzinfarkt. Die Etappen sind Konkurrenz, Karriere, Kollaps. So schnell kann es gehen. Und auf Platz 2, der Selbstmord. Während der Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich viele, viele Menschen das Leben genommen, weil Geld ihre ganze Liebe und ihr Leben war. Und jetzt war es plötzlich nichts mehr wert. Und sie sahen keinen Ausweg, als einfach ihrem Leben ein Ende zu machen. So kann es kommen, wenn du vorwiegend Kohle in deinem Herzen eingelagert hast. Woran der Kornbauer gestorben ist, weiß ich nicht. Gott jedenfalls hat vorausgesagt, du musst sterben. Das ist das Ende eines Spießbürgers. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat sehr gut auf den Punkt gebracht, als er sagte, ein Spießbürger ist, wer ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen hat. Besser kann man es nicht sagen. Ein Spießbürger ist, wer ein absolutes Verhältnis, alles auf diese eine Karte setzt, auf das, was er hier in dieser Welt darstellt, ein absolutes Verhältnis zu relativen Dingen hat, vergänglichen Dingen hat. Das ist dumm. Also nicht jeder Spießbürger ist zwangsläufig dumm, aber ist nah an der Grenze. Wie ordnest du deine Prioritäten? Was ist dir am wichtigsten? Hauptsache Gesundheit? Wie viele das sagen, Hauptsache gesund, Habe ich euch erzählt, ne, vor 2 Tagen, als ich da einen meiner Nachbarn auf der Straße nochmal angehalten habe, der mir das gerade noch sagte, Hauptsache gesund, habe ich gesagt, komm mal rüber. Muss dir mal sagen, es gibt Wichtigeres als Gesundheit. Hauptsache gerettet. Hauptsache, ich habe die Ewigkeit im Blick. Sagst du, Hauptsache Karriere, Hauptsache wohlgeratene Kinder und wohlgefüllte Konten? Also wer so denkt, der verwechselt die Lebensmittel mit der Lebensmitte, mit Gott und seiner Sache. Was macht dir der Kratzer an deinem Auto aus? Stell mal vor, du kommst hier gleich raus, ist ja noch hell und du siehst, dass einer, der vor dir ausgeparkt hat, hat dir so, ist ja ein bisschen da vorne, wo die so quer stehen, kommst du ein bisschen, wenn du da, so, und da ist was passiert. Das wird dich wahrscheinlich, die ganze Rückfahrt wird dich das beschäftigen. Der Trottel ist auch noch weggefahren, ne? Und das ist der letzte Gedanke heute Abend, morgen früh vielleicht der erste, wenn du aufstehst. Andere Frage, was macht dir die verlorene Seele deines Nachbarn oder deines Kollegen aus? Können wir normalerweise ganz gut schlafen. Und wenn dich das eine aufregt und das andere nicht so sehr belastet, dann merkst du, wie erdverbunden wir noch sind. Dass wir sehr wohl diese materiellen Dinge oft viel zu hoch hängen im Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Ein relativ schnelles Rennpferd ist nicht genug. Aus falsche Pferd gesetzt habe ich ja den Untertitel genannt. Stell mal vor, du bist beim Pferderennen. Queen hat dich eingeladen, gell? Und da sagt sie dir, die Nummer 19 ist relativ schnell. Relativ, das ist doch nicht genug. Wem gehört dein Geld, wenn du auf ein relativ schnelles Pferd gesetzt hast? Sein Leben lang hat der Kornbauer Erfolg gehabt, hat keinen Grund gesehen, seine Einstellung zu ändern. Bis Gott sagt, du Narr, du Dummkopf, du Tor, hast ja aus lauter Eigenliebe ein Eigentor geschossen. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, sagen wir, gell? Man kann ohne Anstrengung erfolgreich sein, ohne dass man es verdient hat. Die Kombination aus Erfolg und Dummheit ist gar nicht so selten. Dumm, wer ein absolutes Verhältnis zu dicken Kartoffeln hat. Dumm, wer meint, dass drum und dran sei die Mitte. Dumm, wer glaubt, Wohlstand müsse wohl das Merkmal von Segen sein. Prosperity Gospel. Dumm ist ein Spießbürger, der aufs falsche Pferd setzt. Sei nicht dumm. Und leb nicht einfach so drauf los, als wenn es Gott nicht geben würde. Wenn dir heute Abend beim Zuhören klar geworden ist, worauf es ankommt im Leben, dann reagiere auch darauf. Dann ignoriere das nicht, sondern dann ergreife die ausgestreckte Hand des Retters Jesus Christus, der dich rausholen will aus diesem ganzen Konsumgehabe und der dir neues, beständiges, ewiges Leben, der dir Frieden ins Herz schenken möchte. Sei nicht so dumm und schlag das aus. Auch wenn es geschenkt ist, da sagst du, was nichts kostet, das taugt wahrscheinlich auch nichts, weil du immer alles nur erwirbst und so. Aber es geht nicht anders, als dass er es dir schenkt, weil er es alleine vollbracht hat und du dem nichts hinzufügen kannst. Großer Vers bei uns im Wohnzimmer und damit schließe ich jetzt, ist Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Haben wir ganz groß ausgedruckt und einen Rahmen, den mein Vater zu Lebzeiten noch gebaut hatte, drumherum. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft, Gottes Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit allem versorgen, was ihr braucht, mit all dem anderen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ist das eine wunderbare Zusage? Meine Frau und ich haben das so oft in unserem Leben erlebt, deswegen haben wir das da aufgehängt. So oft erlebt, dass wenn wir uns für seine Sache einsetzen, wenn wir hier investieren und wenn wir Menschen einladen, zu Jesus zu kommen, wenn wir Gemeinde bauen in dieser Welt, dass alles andere materielle Dinge, wir sind so gesegnet, haben so viele Wunder erlebt dadurch und es geht uns gut, es geht uns so gut. Ja, mir ist wohl in dem Herrn. Und wenn du heute Abend gemerkt hast, dass dein Pferd tot ist, dann steig ab. Wir wollen jetzt wieder miteinander beten und ich möchte herzlich dazu einladen, Nägel mit Köpfen zu machen und dem Herrn Jesus Christus heute Abend zu sagen, ich brauche dich, du sollst Mittelpunkt meines Lebens sein. Und ich möchte alles, was mein Herz so eingenommen hat, aber nie zufriedengestellt hat. Ich möchte das entrümpeln. Hast du so schön diesen Vergleich da gebracht, Michael. Darum geht es. Lass dir von Jesus deine Sünden vergeben. Er ist der Einzige, der das kann, weil er dafür bezahlt hat. Niemand an, kein Mensch könnte das, aber da er selber nie gesündigt hat, war er als Einziger in der Lage, unsere Schuld und Sünde am Kreuz auf sich zu nehmen. Bekenne es ihm. Sag ihm, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Und komm du jetzt in mein Leben und füll du mein Leben aus. Und wenn das wahr ist, was ich da gehört habe, dass das ein Herz ausfüllen kann, mein Herz ist so groß, dann vertraue ich dir, dass du mir nun auch diesen Frieden schenkst und dass du mich zum Ziel bringst und dass ich ewiges Leben habe und einmal in deiner Gegenwart mich freuen darf auf all diese wunderbaren Zusagen, die du gibst, denen, die an Jesus glauben, die Gotteskinder sind. Lasst uns aufstehen und lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr für dein Wort und für solche Texte und diese Gleichnisse, die du erzählt hast, die wir gut nachvollziehen können. Wie dumm war dieser Mann, der investiert hat und selber nichts mehr davon hatte. Und wie dumm wären wir, wenn wir nur an das Leben hier auf der Erde denken und die große Ewigkeit vernachlässigen. Und ich möchte beten, Herr, dass hier Menschen die Augen geöffnet werden für diese ewigen, für diese großen Dinge. Und ihnen die Augen dafür geöffnet werden, dass du, Herr Jesus, Retter bist, dass du unsere einzige Chance bist, dass du der bist, der für uns gestorben ist, der sein Leben hingegeben hat für seine Freunde. Welch ein Liebesbeweis. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du gelitten hast am Kreuz. Danke, dass du die von Gott Verlassenheit auf dich genommen hast für uns, damit wir nicht in die Hölle kommen, damit wir nicht verloren gehen, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Danke für diese Zusage. Und du siehst jetzt jeden, der hier in diesem Zelt steht, kennst die Herzen. Manche sind gleichgültig, manche sind schon längst bei dir, mit dir fest verbunden und andere, die haben dieses Vakuum in sich und haben eine Sehnsucht nach echtem Leben. Und ich möchte beten, dass gerade die heute Abend ihr Herz öffnen, dass sie den Mut haben, ganze Sache zu machen und zu sagen, Herr Jesus, jetzt komm du in mein Leben, ganz oder gar nicht. Und danke dafür, dass du zusagst, dass der, der dir glaubt, der dir vertraut, der dich in sein Herz aufnimmt, ein Gotteskind ist, das nicht mehr verloren geht. Wenn du das glaubst, wenn du es annehmen möchtest, dann will ich dich jetzt auffordern, das Gebet, was ich jetzt sprechen möchte, mitzubeten und zu deinem Gebet zu machen. Ich werde immer so eine kleine Pause lassen und du kannst Satz für Satz das Gebet mitsprechen. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Mir ist klar, dass all diese Konsumgüter mich niemals zufriedenstellen können. Dass all das keinen ewigen Wert hat. Ich will mit dir leben. Und so bekenne ich dir meine Schuld und Sünde. Ich bekenne dir meinen Egoismus. Bekenne dir die Verletzungen, die von mir ausgegangen sind. Bekenne dir Betrug, Lieblosigkeit. Danke, dass du für all das für mich am Kreuz gestorben bist. Danke für deine Liebe. Und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Sei du von jetzt an der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will von dir lernen. Und ich danke dir dafür, dass du mich ans Ziel bringst. Amen. Wir nehmen nochmal Platz. Wenn ich es könnte, würde ich es mit noch überredenderen Worten sagen, komm zu Jesus. Aber letztendlich muss Gott selber dir klar machen, worum es geht. Und darauf vertraue ich auch, dass der Heilige Geist wirkt und dass er dein Herz anspricht. In der Offenbarung heißt es mal, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an deine Herzenstür. Wer mir die Tür öffnet, zu dir werde ich eingehen und ich werde mit ihm essen und Gemeinschaft haben. Wenn du das so merkst, er klopft an oder jetzt gerade im Gebet auch diese Tür geöffnet hast, dann behalt das nicht für dich. Dann ist das nicht irgendwie nur eine Privatsache, sondern dann bekenn dich auch dazu. Ich möchte wieder einladen, an diesen Tisch hier zu kommen, wenn gleich der offizielle Teil vorbei ist. Passiert jetzt nicht mehr sehr viel von der Bühne aus. Und möchte herzlich einladen, dass wenn noch Fragen da sind, wenn du sagst, ich würde mich ja bekehren, aber das und das ist mir noch nicht klar, dann komm einfach, lass uns über diese Fragen und diese Hindernisse reden. Oder wenn du ganz anderer Auffassung bist, auch sie oder du sollst zu Wort kommen. Herzlich willkommen hier vorne. Aber wenn du jetzt dieses Gebet mitgesprochen hast, wenn du also einer bist, der sagt, ja, ich will Jesus in meinem Leben. Ich bin oft genug davongelaufen, bin immer ausgewichen, aber heute will ich ganze Sache machen. Dann komm einfach hier vorne hin. Es gibt ja immer drei Möglichkeiten. Entweder sagst du, es ist nichts für mich, nein, danke, bin jetzt informiert, aber das reicht. Zweite Möglichkeit ist, dass du sagst, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Die Zeit sei dir auch zugestanden. Dann kommst du morgen wieder. Es hat ja keinen Wert, einen Apfel zu pflücken, der noch nicht reif ist. Und die dritte Möglichkeit ist aber, ich mache es heute fest. Diese drei Möglichkeiten hast du. Entweder sagst du, nein, danke, oder ich brauche noch ein bisschen Zeit. Nimm dir nicht zu viel Zeit. Wie gesagt, heute, wenn ihr meine Stimme hört. Ich weiß nicht, ob das Argument immer das Richtige ist. Oder das Dritte, ich mache es jetzt. Was hindert mich eigentlich? Stell dir mal diese Frage, was hindert mich eigentlich, die Sache mit Jesus heute Abend festzumachen? Und wenn du da zu keiner befriedigenden Antwort kommst, dann kommst du hier vorne hin. Lass uns nochmal zusammen beten. Und ich möchte dir gerne zusagen, dass du da ein Kind Gottes bist. Gib dir gerne noch was mit auf den Weg, das einfach so dich auf den ersten Schritten im Glauben etwas begleiten soll, damit du weißt, um dich jetzt mal ein bisschen zu orientieren, was es bedeutet, zur Gemeinde von Jesus dazuzugehören. Es geht hier nicht um Gemeindezugehörigkeit, nicht, dass sie mich da falsch verstehen, aber sie gehören dann zur Familie Gottes dazu und das bedeutet schon etwas. Und darüber würde ich gerne noch mit Ihnen reden. Also Gott segne Sie bei dieser wesentlichen Entscheidung. Freue mich auf die Begegnung gleich hier am Tisch. Amen.